Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Und mit mir hier auch zum Jahresabschluss, wie soll es anders sein, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Ja, moin Niklas.
Nach dem 2:1 Sieg gegen Dynamo Dresden im Zweitliga sagen wir einfach mal Topspiel, weil dieser Slot am Samstagabend sich Topspiel nennt. Mehr nicht.
Hochverdienter Kantersieg.
Ja, absolut, absolut. Pass auf, ich ziehe jetzt mal eine kleine Teilbilanz und dann kommt das Aber. Also 20 Punkte, das erklärte Minimalziel ist damit erreicht. Damit sieht es dann auch tatsächlich gar nicht mehr so duster aus, wie man sich das hätte vorstellen können. Es sind noch 3 Punkte auf den Relegationsplatz, weil da unten auch viel gewonnen wurde. Aber es sind wieder mehr Teams dazwischen. Das gehört ja auch dann zu dieser Tabellenkalkulation hinzu. Und man muss sagen, unterm Strich ist die Bilanz des gesamten Dezembers auch gar nicht so übel. 3 Ligaspiele ungeschlagen mit 5 Punkten. Darunter jetzt der Sieg gegen Dresden. Ein Remis gegen Braunschweig, die am Sonntag Spitzenreiter Schalke geschlagen haben. Und ein Remis in Magdeburg, dass der SCM nach dem Holstein-Spiel in Berlin und Kaiserslautern gewonnen hat. Schon gar nicht erstmal so übel. Dann der Einzug ins Pokalviertelfinale. So für sich betrachtet, nicht schlecht, aber, jetzt kommt das Aber, ist das gruselig. Ja. Wie sieht das denn aus auf dem Platz?
Ja.
Das ist auf Dauer nicht genug, ne?
Nee, also das ist ja wie in den Vorwochen, die Moral und das stimmt alles, aber die spielerische Komponente ist natürlich einigermaßen unterirdisch für die eigenen Ansprüche, gemessen zumindest an den eigenen Ansprüchen und sowas gegen Dresden aus. Du egalisierst einen Rückstand, der blöd nach einer Ecke zustande gekommen ist, kann man sich natürlich auch fragen. Defensivstandard ist eigentlich mit am einfachsten zu verteidigen, aber nun bitte, dann passiert es halt mal, kann man auch nichts gegen machen. Dann nimmt sich dann der Dresdner Spieler Luca Herrmann, der freut sich da oder will sich in Kiel beliebt machen und lässt sich von Steven Skripski, der das clever gemacht hat, aber den Ball mal klauen und dann der Steven bedient dann Phil Harris 1-1, haben wir alles gesehen, haben wir alles gelesen und dann macht Ivan Nekic ein tolles Kopfballtor zum 2:1, 51. Minute, dann noch so ein bisschen, ein paar Minuten Geplätscher und Geplänkel. Und ab der 60. war dann die Kieler Offensive Stillgut der See, ne?
Ja, definitiv.
Gar nichts.
Nach dieser Pyropause, die hat irgendwie
alles vernebelt. Also muss ich nochmal herzlichen Dank an die aktive Fanszene der Dynamos, die ja sinnigerweise, als Ivan Nekic zum Kopfball hochstieg, in dem Moment auch dann ihre Pyros und die Raketen gezündet hat. Und das ist ja, erlebt man ja auch nicht alle Tage, dass die Gästefans dann so exakt irgendwie einen Holstein-Torerfolg mitfeiern. Chapeau. Gut, danach gab es dann ein paar Minuten Pause erstmal, weil die Raketen dann noch weiterflogen. Also zu dem Thema will ich gar nicht mehr sagen.
Ja.
Was ist denn los?
Nein, aber es ist tatsächlich 2 individuell starke Leistungen, also Skripski sowieso. Du siehst einfach, wie wichtig die Rückkehr ist. Er hat ja überspitzt formuliert, mehr Ideen und Wumms als der Rest der Mannschaft irgendwie auf den Platz gebracht.
Dann hat er auch wieder, jetzt trifft er die Kugel ja auch wieder, ne? Er hat ja einmal, das war ja fast frech, von Stefan Schwab eine Ecke den auf den 16er vorzulegen, damit Steven Skripski den Volley abnehmen kann. Und das Ding war nicht schlecht. Da stand, glaube ich, Zack im Weg oder irgendeiner von Holstein spielen, dass er den noch abgefälscht hat, dass der Torwart den gehalten hat. Also ich hätte gerne gesehen, wenn der durchgerauscht wäre. Das war nämlich schön und das ist ein gutes Zeichen, weil wenn unser Kapitän die Kugel wieder richtig trifft, dann ist er auch für ein Fernschusstor gut und das hilft Holstein bestimmt in der Rückserie auch eminent weiter.
Ja, auch diese Situation, das ist halt auch diese Wachheit, die irgendwie sonst fehlt. Ja. Ne? Da man sieht es schon, wenn man das eine Wiederholung sich anguckt und weiß, was passiert und man achtet im Vorwege schon auf Skripski, sieht man schon, wie er so ein bisschen lauert und dann sieht, jetzt ist meine Möglichkeit da, sticht da nach vorne rein, klaut ihm dann den Ball mit gutem Körpereinsatz, fair, einfach super abgelaufen und hat dann auch noch die Übersicht, ihn dann rüberzulegen auf den völlig freistehenden, mitgelaufenen Phil Harris, der ihn dann aus 5-6 Metern irgendwie holpert ganz leicht, aber macht ihn dann rein.
Eiskalt.
Ich habe nur gedacht, zum Glück hat er ihn direkt genommen, weil bei einer Ballannahme weiß man im Moment nie, was da ist. Ne?
Wenn er den Ball angenommen hätte, wäre er auch reingegangen.
Naja, man sagte schon über Jürgen Klinsmann, er stoppe weiter, als er schießen kann. Er ist damit sehr erfolgreich gewesen.
Genau.
Also, genau, das ist, und dann, wie du es gesagt hast, dieser Nekic-Kopfball, auch individuelle Spitzenklasse in dem Moment, läuft perfekt ein, hat ein super Stellungsspiel, super Technik. Also, das war tatsächlich gar nicht so leicht, den so dahin zu drücken. Perfekt gemacht, genau richtig gegen die Laufrichtung oben ins Eck gesetzt. Also das war wirklich klasse Tor. Aber das war's dann mit der Herrlichkeit irgendwie. Ne? Und deswegen, also gut, das muss man sagen, gut ist, dem Ziel einfach nur zu gewinnen, alles dem unterzuordnen. Das hat ja Marcel Rapp so gefordert, das ist das Ziel, dem muss alles untergeordnet werden. Das hat funktioniert. Das
Ergebnis
hat
gleich Erlebnis.
Ergebnis, ja, das würde ich jetzt bei dem Spiel mal ein bisschen das. Aber tatsächlich ist ja das
Tabellenerlebnis.
So sieht's aus. Nur, dafür braucht es halt auch tatkräftige Unterstützung eines Tabellenletzten. Also wenn diese Situation zum 1:1 nicht so passiert und der Hermann den Ball so herschenkt, dann weiß ich nicht, wie Holstein in dieses Spiel reinkommt. Und das zeigt einfach, wie wenig zu leisten Holstein imstande ist im Moment leider.
War ja schon interessant, die Startformation sich genau anzuschauen. Da saß mit John Tolkien eigentlich der Platzhirsch auf der linken Flügelverteidigerposition, zunächst nur auf der Bank. Die hochbegabten Kaspar Davidsen und Terkelsen, Jonas Terkelsen ebenso. Magnus Knudsen, eigentlich auch sicherer Anwärter für die erste Elf, auch auf der Bank. Und habe ich im ersten Moment gedacht, na guck mal, sind das dann tatsächlich schon die ersten Signale der von Sportchef Olaf Rebbe angekündigten etwas härteren Gangart in Personalfragen? Ist bisher noch unbeantwortet.
Ja,
das kann man noch nicht sagen. Schlussendlich, also John Tolkien, dass der nicht mitgespielt hat von Anfang an und deshalb an dessen Stelle Niklas Niehoff begründete Marcel Rapp nach dem Spiel mit dem Ansatz, dass man eher ein bisschen offensiver die Angelegenheit angehen wollte. Ist in einigen Phasen sicherlich gelungen, in anderen Phasen weniger. Also da kann man schlussendlich noch kein klares Resümee ziehen, was diese Positionierung bzw. diese Auswahl der Startelf-Spieler anbelangt. Aber es war schon überraschend und es lässt wahrscheinlich doch dann darauf schließen, dass bei der Analyse jetzt vor dem Trainingslager oder dem Restart am 2. Januar und Trainingslager dann in Algorfa vom 4. bis 11. Januar in Spanien, dass da doch ein bisschen mehr Tacheles geredet wird und nicht nur geredet, sondern dass auch konsequenter dann gehandelt wird bei Leistungen, die sportliche Leitung vielleicht nicht so zufriedenstellen, wie sie sich das erhoffen.
Ja, das werden wir uns angucken.
Und aber es ist auch dringend erforderlich.
Ja, es ist ja wirklich so. Wir haben ja auch darüber schon die Wochen gesprochen, dieser Sieg ändert ja daran nichts.
Also nein,
nichts an der Betrachtung, der ändert nichts an dem Fazit, was du in diese Hinrunde irgendwie schreiben kannst. Ne? Die Aufgaben für den Winter sind da und die sind auch nach diesem Sieg da, weil da war es wirklich das Ergebnis, was jetzt zählte und den Rest guckt man sich lieber nicht an, ne? Weil das ist keine Steigerung irgendwie da erkennbar gewesen.
Das fand ich eigentlich das Enttäuschende, weil auch gerade bei so einem guten Spieler wie Jonas Terkelsen hätte ich mir nach seiner Einwechslung gewünscht. Da war ja Raum zum Kontern, Umschaltspiel, wie man es auch immer nennen möchte. Und da kam auch nichts. Ne? Das sieht immer gewaltig aus, seine Dynamik und so weiter und so weiter. Wir reden Woche für Woche darüber, aber letztendlich was Produktives ist da nicht mehr rausgekommen. Und da muss natürlich irgendwann der Switch erfolgen, sonst wird das irgendwie schwierig. Und das ist eigentlich Sünde, weil der bringt wirklich viel, viel mit. um auch in dieser Liga für Furore zu sorgen. Und dann fällt Zoom-Spiel fällt natürlich dann besonders auf, wenn dann ein Alexander Bernhardsson nicht mitspielt, der natürlich als eine bisherige Hinserie, solange er fit gewesen ist, schon der Unterschiedsspieler klar gewesen ist. Egal auf welcher Position im vorderen Bereich oder eben auch als Schienenspieler. Er fällt aber noch ein bisschen länger aus, hat jetzt noch eine ist doch operiert worden am Fuß und weiß ich nicht, Ausfallzeit vielleicht 8 Wochen oder 6 Wochen, keine Ahnung genau, wie lange das dauert. Das muss man dann kompensieren, aber es fällt dann schon auf. Da hätte man sich dann in den Szenen dann auch gerne noch einen Berrer gewünscht. Da wäre sicherlich dann noch ein bisschen mehr bei rausgebraten.
Ja. Umso wichtiger, dass Steven Skripski hoffentlich fit bleibt und seine gute Form mindestens konservieren kann. Da ist ja bei ihm tatsächlich sogar auch noch Luft nach oben.
Ja, klar.
Obwohl das schon wirklich mit Abstand der beste Mann war.
Ja.
Und da hoffen wir, dass das so bleibt. Und dann vielleicht gibt es ja auch den entscheidenden Push, nicht nur wirklich für die Mannschaft, wenn man mit Wintertransfers da nachbessert. Nicht nur für die Startelf und dass da Leute sind, die sofort weiterhelfen, sondern vielleicht gibt es ja auch den Push für die jungen Spieler, die vielleicht jetzt noch nicht in ihrer Entwicklung so weit sind, die dann auch mal rausnehmen zu können.
Ja.
Weil du ja im Moment auch auf manchen Positionen, also auch vor allen Dingen vorne, alternativlos fast unterwegs bist.
Ja, genau, das ist es. Und du sprichst es an, dass vielleicht jüngere Spieler von eventuellen Wintertransfers profitieren könnten. Das ist natürlich ja, denkst du bestimmt an unseren ehemaligen Storch Jonas Meffert.
Zum Beispiel.
Na, Jonas Meffo, wir grüßen dich an dieser Stelle, wenn du hörst, und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn du dann in der Rückserie wieder das Holstein-Trikot trägst. Der ist ja jetzt beim HSV, 31 Jahre jung, maßgeblich mit beteiligt am Aufstieg. Jetzt allerdings in der Bundesliga ist er ins zweite Glied gerückt, weil unser Rembo Remberg ihn verdrängt hat. Aber sei es wie es sei, also ich erinnere da gerne an die Qualitäten von Jonas Meffert, an unseren Ex-Trainer Ole Werner, der ihn immer als Metronom bezeichnet hat zu Kieler Zeiten. Das heißt, er war der Taktgeber, wenn es langsam gemacht werden sollte, das Spiel, oder wenn es schnell gemacht werden sollte. Das sind seine Skills und das Auge und so weiter. Und an seiner Seite auf der 6er-8er-Position könnte natürlich dann tatsächlich ein Talent wie Kasper Davidson dann wirklich auch noch leichter reifen, als es vielleicht jetzt schon der Fall ist.
Ja.
Eine andere Position, die natürlich, also Meffo hat noch einen Vertrag bis Ende des Jahres in Hamburg, aber wie man hört, sollen sie sich Meffo wohl Bock haben, wieder zurückzukommen, und der HSV hat wohl auch nichts dagegen. Also wir nehmen das ja immer morgens auf hier, den Podcast. Wenn jetzt im Laufe des Tages dann die Meldung kommt, jawohl, der Meffo kommt zurück, dann ist das dann Vollzug. Aber die Anzeichen zum Stand jetzt verdichten
sich. Ja, man muss ja keinen großen Insider-Einblick haben, um zu, wie soll man sagen, um vermuten zu können, was da jetzt passiert. Also du hast es angesprochen, halbes Jahr Vertrag. Das heißt, eine Leihe kommt nicht in Frage. Das heißt, geht um eine Verpflichtung, und dann ist es um ein halbes Jahr vor Vertragsende, geht es jetzt da um die Ablösesumme oder Ablösemodalitäten, wie auch immer. Da wird jetzt sicherlich gesprochen. Wie du gesagt hast, der HSV wird ihm, denke ich mal, keine allzu großen Steine in den Weg legen. Wenn ein paar Scheine die Seite wechseln, dann
Scheine gegen die Steine.
Scheine gegen Steine, genau. Und also sage ich jetzt einfach mal so, nach unserem Dafürhalten ist das ziemlich sicher, dass Jonas Meffert hier zurückkehren wird. Nach 3 Jahren bei Holstein zwischen 18 und 21.
Ja.
Und er, wie du es gesagt hast, wäre dieser Box-to-Box-Player, der Holstein im Moment fehlt.
Ja. Was fehlt ist auch eben, wir haben es schon angesprochen, sind auch starke Flügelverteidiger. Also überdurchschnittlich starke Flügelverteidiger. Wir haben ja auf der rechten Seite mit Lasse Rosenbohm eigentlich einen Alleinunterhalter. Da kann dann Niklas Niehoff vielleicht dafür einspringen. Auf der linken Seite ist John Teukin. Dafür könnte denn Niklas Niehoff einspringen.
Das war jetzt kein Fehler.
Nein, das ist keine Wortwiederholung irgendwie und Widerwillen. Das heißt also, da bestünde theoretisch zumindest ein großer Handlungsbedarf. Ich darf da gerne mal eine Zahl in den Raum werfen. Irgendwo in der Aufstiegssaison 23, 24 hatten die 4 Flügelverteidiger, die in der Zeit für Holstein zum Einsatz gekommen sind. Das waren Tom Rothe, Timo Becker, Finn Porath und auch Jonas Sterner. Haben zusammen, immer nur, wenn sie auf den Positionen eingesetzt werden, weil speziell bei Finn Porath und Timo Becker gab das ja auch mal Mittelfeld, Zentral oder Innenverteidigung. Also nur, wenn sie auf den Positionen zum Einsatz gekommen sind, 18 Scorerpunkte. Das ist schon mal eine Hausnummer nach 17 Spielen. Davon 8 Tore und den Rest eben Vorlagen. Und aktuell ist der Stand bei 10 Scorerpunkten, wobei man aber eigentlich einen abziehen müsste, weil ein Tor von Alexander Bernhardsson, der mit 2 Treffern und 6 Torvorlagen dann natürlich heraussticht, ist ja per Elfmeter erzielt worden in Kaiserslautern. Das heißt also, eigentlich sind es 9 Scorerpunkte, die Hälfte, und verteilen sich dann auf John Tolkien 1 Tor, 2 Assists und Niklas Nyhoff 1 Assist. Immer, wie gesagt, auf der Position des Schienenspielers, auf die Position des Schienenspielers bezogen. 50% weniger, das ist schon eine ganze Menge. Das ist schon. Und da.
Also muss man einmal vielleicht noch sagen, also Niklas Nyhoff hat ja getroffen.
Ja.
Jetzt,
aber als Mittelfeldspieler.
Genau. Er war nicht als Schienenspieler aufgestellt, deswegen fällt er da durchs Raster in der Statistik. Ne?
Also das ist schon signifikant. Jetzt könnte man natürlich sagen, wie viel Verteidigungskünste und so weiter und so weiter und wie viele Flanken wurden reingeschlagen. Also diese ganzen Vergleiche wollen wir nicht heranziehen. Wir nehmen also die einzig maßgebliche Zahl und das sind eben 18-9 Scorerpunkte. Und da besteht gerade in einem System, das Trainer Marcel Rapp spielen lässt, nach meinem Dafürhalten dringender Handlungsbedarf. Und ich will das auch gar nicht als Kritik verstanden wissen an der Kaderzusammenstellung. Ich hätte das, obwohl meine Unterschrift relativ unmaßgeblich ist, hätte ich da zum Beispiel auf der linken Bahn mit John Tolkien und Niklas Nyhoff, das hätte ich sofort unterschrieben zu Saisonbeginn. Rechts hatte ich schon meine Bedenken, weil das dann eben ein bisschen dünn ist, wenn man nur einen richtigen Spieler da, also einen gelernten und der das schon nachgewiesen hat, Spieler zur Verfügung hat, aber sei es drum. Aber da zeigt sich eben halt der Unterschied, haben wir auch schon mehrfach angesprochen, zwischen erster und zweiter Liga. In der ersten Liga war Lasse Rosenboom als Naturgewalt, Laufwunder, immer gib ihm Strippe die Linie lang und hinten wegrätschen und aufpassen, dass man beim Diago richtig steht irgendwo. Auf der linken Seite John Tolki mit einer gewissen Abgeklärtheit im Defensivverhalten und ab und zu auch mal einen offensiven Akzent. So, Holstein hat aber wenig den Ball in der ersten Liga, um das mal simpel auszudrücken. Jetzt hat Holstein vielleicht auch nicht immer den meisten Ballbesitz, aber deutlich mehr als in der ersten Liga. Das heißt, es läuft ein Spielaufbau und dazu gehören die Flügelspieler elementar dazu. Und da ist gibt es bei beiden aus unterschiedlichen Gründen oder aus unterschiedlichen Positionierungen heraus Defizite. So, also für mich bestünde da Handlungsbedarf.
John Tolkien, haben wir auch schon gesagt, der wirkt einfach völlig überspielt. Ne? Also durch fehlende Sommerpause.
Vielleicht liegt es daran, kann gut sein. Aber was, da muss ich einmal reingrätschen. Also alles gut und schön. Ne? Und nochmal, das ist ein Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. In der ersten Liga sind viele, viele andere Dinge gefragt. In der zweiten Liga kommt es auf Energie und Power an, um das mal ganz simpel runterzubrechen. Aber John Tolkien ist der teuerste Vereinstransfer, der getätigt worden ist in der Geschichte. Und er ist über lange Wochen jetzt der erste Standardschütze gewesen. Und das hat jetzt mit Überspieltheit und mit unterschiedlichen Ligen eigentlich erstmal gar nichts zu tun. Die Standards sind, sag ich mal, in aller Regel untauglich. Und das hat was mit innerer Bereitschaft für mich zu tun, mit voller Konzentration. Ich kann ja nicht in einer Penetranz-Eckbälle auf den ersten Pfosten schießen, wo der vordere Verteidiger sich schon halbwegs bücken muss, um den Ball wegzuköpfen. Ne? Man könnte den ja auch mal hoch reinschlagen, beispielsweise. Ne?
Schweinsteiger doch auch mal so gemacht.
Ja, genau. Der durfte dann ja auch immer keine Ecken mehr schießen und keine Freistöße. Nein, also ich sag, da ist jetzt vielleicht mal ein bisschen Brainstorming, auch darauf nochmal hinzuweisen, weil ruhende Bälle in dieser Liga haben natürlich eine elementare Bedeutung und das wäre schon schön, wenn, und das hat ja nichts mit taktischem Verhalten oder sonstigem zu tun oder Offensivqualitäten oder however, das hat was mit Willen und Bereitschaft und innerer, also mit Konzentrationsfähigkeit zu tun, das darf man dann erwarten.
Hast du einen auf Lager für uns? Außer Gerüchteküche? Geidelschen Gerüchteküche?
Nee, ehrlichkeitshalber nicht im Moment.
Okay. Du? Ich habe, für Flügelverteidiger, Schienenspieler, wie auch immer man das bezeichnen möchte, nicht. Mhm. Aber für eine andere Position, die vielleicht noch adressiert werden könnte, offensives Mittelfeld. Ja. Haben wir auch gesagt, vielleicht mit Meffert, der ein bisschen mehr Spielmacherqualitäten von der Sechs mitbringt, vielleicht nicht mehr ganz so erforderlich dann. Mhm. Aber grundsätzlich einer in der Schaltzentrale, haben wir gesagt, fehlt. Ob das jetzt dann wirklich offensiv, also ein klassischer Zehner ist oder ein Achter oder so, könnte man sich gut vorstellen für die Kreativität. Denn das muss man ja auch sagen, jetzt gegen Dresden war es ja wieder über weite Strecken völlig ideenlos.
Ja, das stimmt.
Wer da kursiert, ein Name ist Leo Walter, finnischer Nationalspieler.
Aha.
22 Jahre alt, spielt beim schwedischen Club IK Sirius, aber in Nordsjælland ausgebildet in Dänemark. 30 Spiele, 16 Tore, 3 Vorlagen in der Allsvenskan. Laut transfermarkt.de 3,5 Millionen Euro Marktwert, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein.
Ja.
Könnte, also ein sehr, sehr interessanter Spieler, finde ich. Und vielleicht auch gerade deswegen ein bisschen zu interessant. Könnte tatsächlich ein Regal zu hoch sein. Angeblich soll Swansea City auch Interesse haben. Die spielen zwar auch nur zweite Liga in Anführungszeichen und sind da auch nur 19. Aber haben natürlich ein deutlich größeres Portemonnaie da in Wales.
Das ist wohl wahr.
Also das könnte vielleicht dann, könnte der Holstein durch die Lappen gehen, aber ich bin mir sicher, dass der Name bei Holstein nicht unbekannt ist.
Ja, das
also
glaube ich auch.
Vor allen Dingen auch mit den Kontakten nach Skandinavien und dem Blick dorthin. Ja. Ich mag den als Spieler gern. Mal gucken, was da passiert. Anderer, der angeblich von Holstein schon beobachtet worden ist, ist Adriano Jagusic, Kroate, vom kroatischen Erstligisten Slaven Belupo Koprivnica.
Bitte?
So nämlich, ne?
Ach so. Geht's gut?
18 Spiele diese Saison, 6 Tore. Angeblich waren da Holstein-Scouts Anfang Dezember beim Ligaspiel.
Ja, was da alles lanciert wird.
Das ist nämlich genau der Punkt. Und da bin ich dann nämlich auch, um das einfach mal ein paar Namen hier reinzuschmeißen.
Ja, klar, Name-Dropping ist immer lustig.
Kurz vor Weihnachten dürfen wir das ja auch.
Ja, klar.
Name, der auch irgendwo jetzt mal kursierte, Jelzin Kamoes, Mittelstürmer aus Portugal, spielt bei Tromsø in Norwegen und wurde jetzt auch mit Holstein in Verbindung gebracht. In Rumänien soll man angeblich da unterwegs sein und so. Da schießt immer super viel ins Kraut, ne? Gerade wenn bekannt ist, dass ein Club irgendwie dringend sucht und auch sich dazu bekannt hat, Leute zu suchen. Da ist natürlich auch, wir haben das ja auch schon aus so Saudi-Arabien und so, da ist viel von Beratern ja auch.
Spielerberater haben jetzt Hochkonjunktur, nicht nur in faktischen Vertragsverhandlungen, sondern auch um ihre Schützlinge mal richtig auf dem Markt zu präsentieren. Also das ist immer nett und immer Grund für Diskussionen oder Lieferstoff für Diskussionen, aber der Wahrheitsgehalt, der dahinter steckt, oder der Realitätsgehalt, so besser ausgedrückt, der hält sich in allermeisten Fällen überschaubaren Grenzen. Trotzdem macht das einfach Spaß.
Das macht total Spaß, ne? Finde ich auch. Mal zu gucken, so wer könnte passen, wo ist Holstein unterwegs, was man weiß, ne? Skandinavien haben wir gesagt, Balkan ist mittlerweile ganz gut abgedeckt, glaube ich. Zumindest haben wir da ja einige, wenn man jetzt auch an Kapralik zum Beispiel denkt oder Setz oder Nekic.
Genau.
Asien ist man, glaube ich, seit Jason Lee auch präsent.
Und Shuto.
Ne? Und Shuto, genau. Ja. Da ist man auch schon eine Adresse. Holstein ist jetzt nicht der super Top-Club, der da bei jedem auf dem Zettel ist, aber hat man zumindest schon mal von gehört.
Der Name ist dann da in den Ländern auch bekannt.
Genau,
ne?
Und insofern da ist es einfach spannend, sich da mal ein bisschen durchzuforsten. Das ist ja heutzutage auch deutlich leichter, als es früher war, mit vielen Datenbanken, an die man dann auch als Normalsterblicher rankommt. Das hat natürlich nichts mit diesen Scouting-Systemen zu tun, die da offiziell benutzt werden, aber trotzdem gibt es da Leistungsdaten, die man abrufen kann, findet Videomaterial und kann da einfach mal schauen, wo, gerade Schweden finde ich jetzt auch super spannend, weil ja die Saison zu Ende ist.
Genau.
Die spielen ja im Kalenderjahr, Norwegen genauso. Also das macht einfach Laune, wenn man ein paar Minuten mal Zeit hat, sich da einfach mal ein bisschen durchzuforsten.
Also mir ist das ehrlich gesagt völlig egal, wer hier am 2. Januar aufschlägt oder im Laufe der Transferperiode. Für mich wäre es schön zu erkennen, dass es selbst bei einer flachen Hierarchie innerhalb der Truppe, dass es so ein paar Anker gibt, ein paar Eckpfeiler, was weiß ich, ist Steven Scripps, wie gesagt, Kalle Johansson, weiß ich nicht, wann er wiederkommt mit seiner Knieverletzung, das wird möglicherweise ja noch ein bisschen länger dauern, da ist der Verein, hält sich da ja offiziell ein bisschen bedeckt, aber ich glaube, das sieht gar nicht mal so gut aus für ein mit Blick auf ein schnelles Comeback. Berra habe ich eben schon erzählt, dass 6 bis 8 Wochen vielleicht oder sowas, aber von jetzt an, Aber es müsste sich auch aus der Truppe so, dem aktuell fitten Bestandspersonal müssen sich Leute herauskristallisieren, die das Heft ein bisschen in die Hand nehmen oder das Ruder ein bisschen in die Hand nehmen. Und dazu würde natürlich ein Jonas Meffert dann ganz klar gehören. Und das ist auch gut so. Und daran können, muss es nochmal wiederholen, auch die jungen Leute, die Hochbegabten, wunderbar reifen. Jetzt dürfte auch keiner irgendwie beleidigt sein oder so. Wir haben ja auch noch mit Frederik Rössling jetzt einen Innenverteidiger, 19 ist er, glaube ich, oder sowas, der jetzt sein zweites Spiel gemacht hat gegen Dynamo Dresden, als er eingewechselt worden ist. Und das bis auf einen kleinen mentalen Aussetzer gleich in der ersten Szene, als er ein bisschen geschlafen hat am eigenen 16er, dann danach das wunderbar wegverteidigt hat mit den Kollegen zusammen, vor allem in der Luft, irgendwie erstaunlich stabil gegen die Kanten, die Dynamo Dresden da ins Rennen geworfen hat. Also das ist wirklich eine spannende Geschichte. Dann kommt Andu Kelati zurück, saß jetzt gegen Dresden auch das erste Mal langer Zeit wieder auf der Bank.
Quasi interner Neuzugang.
Genau, ein spannender Spieler, technisch beschlagen und hoffen, wenn er gesund bleibt und weiter an Fitness dazu gewinnt oder so, könnte das wirklich noch mal ein Gewinn werden und den Konkurrenzkampf, gerade auch in der Kreativzentrale ohne Neuzugang in dem Bereich, könntet ihr den natürlich noch mal gewaltig forcieren. Mhm. Also es bleibt spannend und ich bleibe auch bei der Aussage, dass es ein spannender Kader ist, diese Aussage, die man schon zu Saisonbeginn getätigt hat, das würde ich jetzt wieder unterschreiben. Wenn man dann an 2-3 Stellschrauben dreht und die erste könnte eben Jonas Meffert sein.
Ja.
Wobei dann natürlich einer aus dem aktuellen, der aktuellen Mittelfeldriege sinnigerweise verkauft, verliehen oder sonst was werden müsste, weil irgendwann ist sonst der Kader ein bisschen arg aufgebläht und damit hilft man dann auch keinem.
Genau, muss man mal schauen. Ne? Wir haben da ja Stefan Schwab, wir haben...
Der wird für mich immer noch von der Öffentlichkeit wirklich falsch wahrgenommen, weil man ja immer wieder liest, oh Gott, oh Gott, oh Gott und so, ne? Weil er ja nun nicht der Sprintkönig ist und auch von den Bewegungen her jetzt auch nicht beim Ballett irgendwie mit auftreten sollte, könnte, dürfte. Aber er hat einfach ein Auge, er hat das gegen Dresden ohne jetzt brillant, einen Auftritt mit Brillanten sich schmücken zu dürfen, da hat er das prima gemacht, solide, hohe Passquote, paar Bälle erobert, seine Leute gut gecoacht und das gehört ja eben halt auch dazu, seine Mitspieler auf dem Rasen und ich finde, der wird von der Öffentlichkeit nicht so wertgeschätzt, wie er es eigentlich verdient hätte. Er ist, haben wir auch schon zigmal erzählt, er ist derjenige, der auch mal einen Pass schlagen kann mit dem Kapralik oder bei dem Kapralik in vorderster Front seine Sprinterqualitäten mal ausspielen kann. Das ist bei den meisten anderen eher nicht so der Fall. Also das wäre für mich jetzt kein Kandidat, der aussortiert werden müsste. Wenn dann vielleicht mal irgendwie klar ist, dass er nicht zwangsläufig im defensiven zentralen Mittelfeld mit besonderen Deckungsaufgaben betraut wird, die ansonsten bei Nichterfüllung irgendwie Einschläge ins eigene Netz verursachen können. Ja. Das ist nicht sein Ding, nicht in dieser Liga. Mhm. Also in der Bundesliga wäre es vielleicht anders, aber nicht in dieser Liga, wo es dann Kascheng gibt
oder
sowas.
Ja, er ist nicht der klassische Zerstörer, aber
er ist auch nicht der klassische Zehner, aber eher schon in diese Richtung.
Ja, eher strategisch. Ein strategischer Sechser. Ne? Und ich glaube, das sind auch, wie du es gerade gesagt hast, fußballerisch die Qualitäten, die er mitbringt.
Mhm.
Gleiches gilt für das In-Game-Coaching, ein bisschen stellen und Überblick behalten und so weiter. Deswegen, ich sehe ihn auch nicht so schlecht wie viele andere. Mhm. Das, glaube ich, auch wäre einfach falsch, da den Erfahrensten rauszunehmen aus dieser Rechnung. Das haut, glaube ich, nicht hin.
Nee.
Dann könnte man eher drüber nachdenken, was mit der Leihe von Robert Wagner ist, der hier nicht so richtig Fuß fasst, auch teils haarsträubende Fehler einstreut.
Dresden war es ordentlich.
Ja, vorher haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen.
Klar.
Also da waren schon ein paar Kinken dabei. Das ist irgendwie, glaube ich, für beide Seiten nicht so richtig zufriedenstellend im Moment, wie das läuft. Dann haben wir noch Manus Knutzen, der zum Beispiel beim HSV ein super Spiel gemacht hat im Spielaufbau und so. der aber tatsächlich, und das komme ich drauf zurück, was du vorher gesagt hast, dass auch von innen was kommen muss, ein bisschen Motivation will ich es nicht nennen, aber ein bisschen Bereitschaft, auch Verantwortung zu übernehmen und anzuleiten und so weiter. Und da sehe ich bei Magnus Knudsen Defizite tatsächlich, der ein sehr stiller, ruhiger Vertreter ist, sowohl verbal als auch tatsächlich dann fußballerisch irgendwie
vom Eindruck her. Ja, er ist ein Reichsporn, wenn es mal um Zweikämpfe geht, das kann man ihm nicht absprechen, aber der Mehrwert, was jetzt Ansprache und Coaching anbelangt für die Kollegen oder für die Mannschaft, ist nicht so groß. Es ist ein wunderbarer Mitspieler, aber es ist nicht ehrlich Fisch und nicht ehrlich Fleisch, weil dafür ist er denn bei allen Fähigkeiten, die er besitzt, auch manchmal ein bisschen torungefährlich irgendwo. Das kommt natürlich erschwerend noch dazu und naja, das abwarten.
Ja, genau.
Also wenn du behältst, machst du auch keinen Fehler irgendwo?
Nein.
Um Gottes Willen?
Nein. Das ist ja, er ist halt schwankend. Ne?
Ja, ja.
Das ist so in den Leistungen schwankend. Mhm. Das, was dabei rauskommt, dann auch für hoher Aufwand, den er selbst teilweise betreibt und das, was dann nicht so richtig belohnt wird. Also will den jetzt nicht irgendwie
wegdiskutieren
oder so, überhaupt nicht. Ne? Mhm. Das meine ich nicht. Aber das ist das, was ich schon die Wochen vorher auch gesagt habe, dass Schwab, als er reinkam, wir haben es gesagt, nach dem Pokalspiel in Wolfsburg zum Beispiel und so weiter, man einfach diesen Unterschied gemerkt hat.
Mhm.
Man hat es jetzt bei Skripski gemerkt, sofort in den beiden Spielen, wo er drin war, sowohl als Einwechselspieler als auch jetzt in der Startformation, dass einfach andere Präsenz da ist, andere Aura, wenn man das so nennen möchte. Ne?
Ja, ist so.
Und da ist zum Beispiel Knudsen, da ist mir aber auch Adrian Kapralik manchmal einfach zu sehr Mitläufer. Der spielt sein Spiel, der ist meistens sehr gefährlich vorne, macht gute Aktionen und so weiter, aber er läuft auch immer so ein bisschen nebenher, habe ich hier glaube ich auch schon mal gesagt. Klar, der ist neu und so weiter, vielleicht spielt die Sprache auch eine Rolle, aber der kann sich sicherlich auch noch dahin weiterentwickeln. Und dieses Potenzial haben viele in der Mannschaft, ne? Sich wirklich noch aus sich selbst heraus weiterzuentwickeln, was jetzt vielleicht schneller gefragt ist, als man das vorher gedacht hat.
Ja, und die Entwicklung bei dem einen oder anderen Spieler ist halt nicht so schnell vorangegangen, wie erhofft. Na, das ist auch ganz klar. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe früher als Aktiver auch im Mittelfeld gespielt, das war auch tatsächlich, da gab es auch schon richtige Lederbälle, war nicht nur nee, Kunststoffbälle, meine ich.
Ich wollte gerade sagen, diese haben sich so voll gesaugt.
Ja, herrlich. Ne? Nein, aber selbst zu der Zeit, wenn ich einen Spieler, einen Kollegen wie Kapralik an meiner Seite gehabt hätte, hätte ich ja frohlockt. Ne? Mhm. Das frage ich mich manchmal, warum das bei Holstein nicht so ist, weil du gerätst mal in Bedrängnis, du kannst den Ball nicht sauber annehmen oder nur schwer annehmen, weil da schon wieder zwei Ochsen auf dich zustürmen. Und da habe ich mir manchmal gedacht, was hättest du früher so gemacht? Und wenn ich dann einen Spieler wie Kapralik habe und ich kann ihn einfach stumpf, steil schicken, nicht mit einem Langholzschlag, sondern vielleicht mit einem etwas flacheren Pass. Der muss ja nicht immer, muss ja nicht immer ankommen. Aber von der Idee her, und das vermisse ich einfach, warum man nicht diese einfache Lösung manchmal sucht,
eben,
weil
so
der ist einfach schneller als
in
die
der
anderen.
Kreisliga oder Verbandsliga wäre das so, hier, nimm den Ball, mach was Geiles.
Ja, genau. Ja, aber ich meine, das ist so eine Fähigkeit in der eigenen Truppe, das wird, deshalb, ich möchte da den Kollegen Kapralik auch ein bisschen aus der Schusslinie nehmen, der Kritik, weil er wird noch nicht richtig bedient. Ne? Überhaupt hängt die Offensive, da auch Phil Harris hängt natürlich ja manchmal auch am Tropf da irgendwo, ne? Oder von der Versorgung abgeschnitten.
Ja. Ne? Es ist halt dann aber, wenn das mal klappt und es kommt mal was, dann ist es mir halt auch zu wenig, was dann daraus gemacht wird. Ne? Das ist an vielen Stellen ist es zu wenig. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Also
ich gehe mal davon aus, dass das in der Winterpause die richtigen Schlüsse gezogen werden und mit Beginn des Trainingslagers spätestens auch die entsprechenden Ansätze in der Trainingsarbeit erlernt werden, nochmal wieder neu erlernt werden, vielleicht in einer neuen personellen Konstellation, was das Spielermaterial anbelangt und dass es in der Rückserie dann vielleicht etwas flüssiger vom Fuß oder vom Kopf geht. Und was ich gut finde, ist eben, dass jetzt vor dem Dresden-Spiel schon mal endlich mal Klartext gesprochen worden ist, dass jetzt es muss eine, was heißt Holstein-DNA, ne? Da könnte man jetzt so sagen, das sind auch so Schlagworte, die da in den Raum geworfen werden, aber das bedeutet natürlich Intensität, nicht jetzt, was jetzt die reine Laufstrecke anbelangt, sondern in entscheidenden Momenten griffig zu sein und auch in Schlussphasen haben wir auch schon mal gesagt, was war das in den Jahren vor der Bundesliga, wie häufig sind da noch Spiele gedreht worden in der Schlussphase oder zumindest noch spannend gemacht worden, weil eine enorme Power sich entwickelt hat. Und das ist das, glaube ich, was die Verantwortlichen mit Holstein-DNA meinen, dass man wirklich nicht nur das ist dann vielleicht auch eine Erkenntnis aus dem Transfersommer dieses Jahres. Wenn ich zu oft den Begriff Ausbildungsverein und benutze, von der sportlichen Leitung her, und die Spieler selber auch sagen, ich glaube, bei dem Club kann ich mich am besten weiterentwickeln, dann ist das ja erstmal in sich betrachtet eine schöne Sache. Aber es ist hier nicht, wir sind hier kein Azubi-Club oder irgend sowas, ne? Damit dann irgendwelche Bundesligisten nachher sagen, wunderbar, den nehmen wir und so. Ach, jetzt ist Holstein abgestiegen, schade, dann ist der vielleicht nicht mehr so interessant. Ausbildungsclub, okay, aber in erster Linie geht es um die Tabelle und um Punkte.
Ja.
Und das muss jeder, sowohl was die Äußerungen der sportlichen Leitung anbelangt, als auch in den Köpfen der betroffenen Spieler, das muss jedem klar sein. Hier ist mein Broterwerb und hier muss ich mich voll einbringen, egal, und wenn ich das mache, dann werde ich bestimmt die Möglichkeiten und die Fähigkeiten hier bekommen und die werden mir schon vermittelt werden, dass es für mich dann auch persönlich vorangeht. Aber das kommt dann mal erstmal in zweiter Linie. In erster Linie sind die Belange des Clubs wichtig, meines Arbeitgebers. Und das, fand ich, ist manchmal im Laufe dieser Hinserie ein bisschen zu kurz gekommen. Also will das mal als Wohlfühloase bezeichnen, wenn ich dann schon mal so einen Kokon um mich rum gekleistert bekommen habe, irgendwie, ja, Ausbildungsclub und super und läuft sowieso alles hier und zack, zack und dann kann ich mich empfehlen, nächstes Jahr kriege ich einen Vertrag höher dotiert bei irgendeinem anderen Erstligisten oder was weiß ich. Na, nee, so nicht, ne? Also das und das könnte unter dem Sammelbegriff Holstein-DNA könnte das vielleicht dann verbucht werden und wäre sinnvoll. Erstmal geht es hier um Punkte für die Störche und um die Tabelle, dass man so schnell wie möglich da den Klassenerhalt eintütet und alles andere ist dann Kür, Pokal, Kür, wie Steven Skripski auch nach dem Spiel gegen Dresden gesagt hat, das ist ganz total cool, dass wir im Viertelfinale sind, freuen wir uns auch drauf, aber für ihn persönlich steht die Liga natürlich ganz klar im Vordergrund und genauso muss es sein.
Wie Hannes Krankl schon sagte. Wir müssen gewinnen, alles andere ist primär.
Ja, auch nicht schlecht.
In diesem Sinne.
Ja, schön.
Ist der Arbeitsauftrag klar für heute? Ja. Nach ein paar ruhigen Weihnachtstagen. Dann die harte Arbeit, die da bevorsteht, aufzunehmen. Du hast es gesagt, 2.1. ist der Aufgalopp wieder.
Ja.
Am 4.1. geht es dann nach Algorfa an der Costa Blanca, Provinz Alicante ist das, im Südosten Spaniens, also ein bisschen südlicher als Olivanova, wo man ja öfter war, dabei Valencia, nochmal ein bisschen weiter ins noch ein bisschen wärmere vielleicht.
Obwohl, da war das auch schön.
Das war auch schön da, im Januar fand ich auch. Haben wir hier leider nicht, jetzt gerade, aber so ist das. Testspiele wird es auch geben.
Apartment war auch cool, was wir da hatten.
Ja,
mit Meeresblick auf den das war schon in Ordnung, echt.
Ja. Wir werden mal hören, was die Kollegen berichten, wenn sie da sind.
Mal abwarten.
Testspiele soll es auch geben, ist noch nichts festgezurrt oder bekannt gegeben, soweit ich weiß. Zumindest bisher jetzt nichts gehört.
Na, da kannst du in Spanien oder auch anderweitig manchmal doch böse Überraschungen geben. Da hoffe ich mal, dass Holstein da gut beraten ist bei der Auswahl von Testspielen, weil da wäre Holstein nicht der erste Club, der auf einmal gegen die B-Mannschaft eines Viertligisten aus der Region antreten muss. Also das hat es auch schon gegeben.
Das stimmt.
Also, aber wir gehen mal davon aus, dass alles professionell abgehandelt wird und dass da dann ein vernünftiger Gegner
ist. Da sind ja auch ein paar, das ist ja dann öfter so, war ja auch den Olivanova so, ein paar andere Bundesligisten, Zweitligisten irgendwie da in der Nähe, mit denen man da dann was machen kann. Da warten wir mal ab, was da kommt.
Also ruft man da mal an, hör mal Kuddel, wollen wir nicht morgen mal kicken oder was?
Ja, genau.
Oh, wir kommen rum.
Ja.
Bei uns ist der Platz nicht so gut, lass mal bei euch spielen. Echt. Oder wir treffen uns auf halber Strecke.
Ja, um Gottes Willen. Da müsst ihr jetzt erstmal überlegen, wo das ist. Aber
halbe Strecke ist immer halbe Strecke.
Das lassen wir mal irgendwie. Ja, zwischen Luxemburg und Côte d'Azur.
Ja, genau.
Irgendwie so.
Da
werden wir schauen. Sicher ist der Pflichtspiel-Restart am Sonntag, 18. Januar gegen den SC Paderborn.
Schöne Aufgabe
gleich. Das ist gleich schon mal ein nettes Ding zum Anfang.
Richtig.
Ne, und dann sind wir schon wieder mitten im neuen Jahr und mitten in der, oder am Beginn der Rückrunde, aber mitten in der Action, wo es dann losgeht, um den Klassenerhalt dann hoffentlich frühzeitig, wie du gesagt hast, einzutüten.
Ja.
Und dann blicken wir zurück auf ein sehr ereignisreiches Jahr.
Ja.
2025, muss man wirklich sagen. Allein so, wenn man sich mal anguckt, was so gewesen ist, bisschen rekapituliert oder Paroli laufen lässt, wie Horst Rubesch gesagt hat, wo wir jetzt bei den Fußballersprüchen werden. Ich habe noch viele auf Lager. Bundesliga-Rückrunde. Ist weit weg, aber es gab eine Bundesliga-Rückrunde mit Holstein Kiel in der ersten Jahreshälfte mit dem Abstieg. Gleichzeitig der Oberliga-Abstieg der U23 gehört auch irgendwie zu dieser Geschichte dazu. Sportchef Olaf Rebbe neu gekommen. Das USA-Trainingslager, Premiere für Holstein. Sehr schleppende Zweitliga-Hinrunde, haben wir ausgiebig drüber gesprochen. 125-jähriges Jubiläum, Pokalviertelfinale erreicht. Echte Pläne fürs neue Stadion, echte wirkliche Pläne.
Ja, das glaube ich wirklich erst, wenn da der erste Bagger anrollt. Echt.
Noch was vergessen? Ich glaube, es waren so ungefähr.
Ja, das ist ja schon, wenn man das alles nochmal einzeln aufdröseln sollte. Dann
nee, einfach mal so, das auf sich wirken Wahnsinn, lassen, was dieses Jahr alles passiert ist. Ja, ne? Wie schnell das schon wieder vorbeigegangen ist. Mhm. Das ist immer sehr pathetisch zum Jahresende, aber das gehört ja irgendwie auch dazu. Aber es ist tatsächlich, weil so wie diese Bundesliga-Rückrunde ist, aus den Gedanken so völlig weg. Ne?
Ja, ja.
Aber irre, was da alles gewesen ist.
Ja.
Und dann kommt 2026 und dann geht das heiter weiter.
Sehr richtig.
Essentiell der Klassenerhalt, haben wir darüber gesprochen. Anfang Februar, Pokalviertelfinale, mal gucken.
Ja.
Könnte ein Festtag werden, Heimspiel, Holsteinstadion.
Ex-Manager Fabian Wohlgemuth.
Genau. Atakan Karasor.
Atakan Karasor, genau. Das ist immer lustig.
Atak gegen Meffert.
Ja,
das wird
genau.
Das wird was. Schöner Ausblick.
Ja.
Und weißt du was, der Bau des Holsteinstadions, womöglich Baubeginn im Sommer, womöglich.
Ja.
Weißt du, was auch kommt 2026? Ganz sicher sogar.
Na?
Folge 250 von diesem Podcast.
So weit sind wir schon, wa?
So weit sind wir schon.
Na, super.
Kann man an dieser Stelle nur vielen Dank sagen an alle, an euch alle da draußen für die Treue, für das wöchentliche Reinhören, fürs Feedback, was ihr natürlich weiterhin gerne über die Kommentare oder auf anderen Wegen
fürs Durchhaltevermögen
geben könnt. Ja, genau, dass ihr uns aushaltet und ertragt, Woche für Woche. Ne? Gerne eine Bewertung abgeben bei Spotify.
Auch so ein Podcast-Hörer muss Resilienz beweisen.
Das ist richtig, man muss sich ja auch reinfühlen.
Genau.
Ne? Das hilft ja nichts. Ja, das war 2025.
Ja.
Verrückt.
Und neu. Alles neu.
Alles neu.
Alles wieder neu.
Alles neu macht 2026.
Ja, freuen wir uns drauf.
Ne? 20 Punkte hat Holstein.
Ja.
Halbe Miete.
Böp.
Bayern hat schon 40. Klassenerhalt gesichert. In der Bundesliga. Ne? Insofern. In diesem Sinne. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Für heute, für das ganze Jahr.
Ja.
Euch da draußen auch. Vielen Dank fürs Dasein und uns zuhören. Wir sind im neuen Jahr wieder da. Wir machen eine Woche Pause zwischen den Jahren, beziehungsweise Silvester wäre ja der Erscheinungstag, dann machen wir mal, lassen wir euch mal in Ruhe.
Das finde ich auch angemessen.
Ja, aber die Woche drauf, da gibt es dann kein Entrinnen mehr. Nee. Da sind wir wieder da. Dann, wenn Holstein im Trainingslager ist in Spanien, das gucken wir uns natürlich ganz genau an und schauen mal, ob wir dann fixe Transfers, neue Gesichter verkünden können. Wir halten natürlich alle Augen und Ohren offen zwischen Rumänien und Island, keine Ahnung.
Ja.
Das war jetzt einfach nur so dahergesagt. Ich habe keinen auf Island, den ich empfehlen könnte.
Auch im Moment nicht, auf den Färöerinseln vielleicht noch.
Das ist möglich.
Mhm.
Ja, mal vielleicht bei Skippy, beim THW fragen, ob der einen guten Kicker kennt da.
Genau.
Ja, machen wir mal. In diesem Sinne, vielen Dank. Schöne Weihnachtsfeiertage. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und hört gerne auch im nächsten Jahr wieder rein.
Dem schließe ich mich an. Ciao, ciao.
Tschüss.